Umweltkonzentrat.
Im Juni letztes Jahr kam meine Mitbewohnerin mit einem Tütchen voll Süßkirschen nach Hause und erzählte mir ziemlich begeistert, dass es noch ganz viele davon gebe, ganz umsonst, ganz in der Nähe. Ihrer Beschreibung nach sollte ich in der Albert-Einstein-Straße zwischen der Mensa und dem alten Rechenzentrum abbiegen und da noch vor der Bahnlinie Wismar-Tessin seien mehrere Kirschbäume ganz frei zugänglich, voll erntereif. Das wollte ich ihr eigentlich gar nicht glauben. Ich war nämlich genau dort erst vor 2 Jahren auch auf der Suche nach Brombeeren und wusste noch ganz genau, dass ich mich eben da nur dem unüberwindlichen Zaun einer großen Kleingartenanlage gegenüber gesehen habe. Damals dachte ich noch, ja, die haben's aber gut hier. Ihre Nachbarn, also die Kleingartenanlage direkt daneben, wurde im letzten Jahr komplett geräumt, weil dort seit 2011 neue Gebäude für die Uni Rostock, den Campus Südstadt, gebaut werden. Aber meine Mitbewohnerin hatte recht. Ich folgte ihrer Beschreibung hinter die Mensa und nun war da wirklich weit und breit nichts mehr von Kleingartenanlagen zu sehen. Was da war, sah eher aus wie ein verwilderter Garten Eden. Über Brombeeren, mannshohen Brennnesseln und Steinkleestauden breitete sich ein Dach von zahlreichen verschiedensten Obstbäumen, soweit das Auge durch das Dickicht reichte. Ich war ziemlich verwirrt und traute mich gar nicht, die alten, knorrigen, steil voll hängenden Süßkirschbäume anzurühren. Also die Kleingartenanlage war wirklich weg. Nur die Bäume schienen noch dazustehen. Zum Glück sah ich gegenüber von den Bahnschienen gerade eine ältere Frau Blumen schneiden und fragte sie, was denn hier passieren soll. Sie sagte in vorwurfsvollem Ton nur:
Parkplätze für die Studenten.
Das war im Juni 2013. Heute wird dort schon gebaut. Das ist ein Beispiel von vielen Bauplanungen, die in Rostock gerade und in Zukunft stattfinden werden. Das Besondere: die Freiflächen, die bebaut werden. In Deutschland werden ca. 80 Hektar Fläche pro Tag versiegelt. Das heißt, Freiflächen werden in Siedlungsflächen umgewandelt. Rein theoretisch wäre Deutschland dann in 70 Jahren sozusagen freiflächenfrei. Das klingt abstrakt. Am Beispiel vom Bau dieser zentralen Parkplätze für den Campus wird diese Entwicklung schon konkret. Auch wenn die Gründe für solche Bebauungen immer verschieden sind, von Wohnungs- und Parkplatzbau über neue Straßen bis hin zu Gewerbeansiedlung, die Planungsabläufe und die Möglichkeiten der Beteiligung von Betroffenen sind meist ähnlich. Und genau an diesem Beispiel möchte ich einmal das Warum, Wie und Wer von Bauplanungen in Rostock versuchen nachzuvollziehen. Ich möchte herausfinden, wer will diese Parkplätze gerade dort und warum genau diese Anzahl? Wer darf dabei überhaupt mitbestimmen? Und schließlich, gibt es Alternativen zum Bau von diesen geplanten Parkplätzen und wenn ja, welche? Und wie können sie realisiert werden? Ich gebe zu, dass mich das mit den Alternativen am meisten interessiert, weil ich es egoistischerweise zu meinen Grundbedürfnissen zähle, auf Obstbäume zu klettern und mich dort kugelrund zu naschen. Nein, Quatsch. Weil ich Alternativen immer für eine Grundvoraussetzung von Bauplanung halte. Denn gäbe es keine Alternativen, gäbe es doch gar keine Demokratie. Also habe ich in den letzten Monaten, seit ich diese Flächen da entdeckt habe, sehr viel recherchiert und mit Beteiligten gesprochen. Und ich komme zu dem Schluss, dass es Alternativen gibt. Aber dazu dann später. Um die ganze Entwicklung vom Kleingarten zum Parkplatz zu beschreiben, fange ich am besten da an, wo ich im Sommer auch angefangen habe. Ich habe auf das Schild an der Baustelle geguckt und da stand: Bauherr ist der Betrieb für Bau und Liegenschaften, kurz BBL, mit Sitz in Rostock-Wallstraße Nummer 2. Da habe ich beim Pressesprecher um ein Interview zur Bebauungsplanung am Campus Südstadt gebeten, mit speziellen Infos über die Bedingungen beim Bau dieser Parkplätze. Eine Woche darauf bekam ich schon einen Termin bei Herrn Hoffmann, dem Pressesprecher, und Frau Bartsch, der Mitarbeiterin für die Projektplanung. Zusammen mit einer anderen interessierten Studentin, Christine, habe ich dort fast ein 3-stündiges Gespräch geführt. Ich kann schon mal vorweg sagen, fast die ganze Fläche der ehemaligen Kleingartenanlagen dort gehört dem Land. Das heißt, die Kleingartenanlagen konnten ganz normal gekündigt werden. Dieses Vorhaben besteht sogar konkret schon seit Mitte der 90er, als der sogenannte Masterplan zur Entwicklung des Campus Südstadt beschlossen wurde. Das erklärten mir zuerst Herr Hoffmann und Frau Bartsch.
Also der landeseigene Betrieb für Bau und Liegenschaften ist hier bei der Entwicklung des Campus Südstadt dafür verantwortlich, dass die Bauaufgaben geplant, ausgeschrieben, durchgeführt werden und dass am Ende Gebäude entstehen, die von der Universität Rostock genutzt werden können. Der BBL ist eine Behörde, die zum Finanzministerium gehört. Genau. Wir treten als BBL als Bauherr auf und sind verantwortlich, wie gesagt, für die Planung und Durchführung von den Bauaufgaben für die Universität. Sind die Gebäude erstellt, übergeben wir sie zur Nutzung an die Universität und auch zur Bewirtschaftung.
Wer macht dann den Bedarf? Also jemand muss Ihnen ja sagen, wir wollen das und das. Planen Sie das mal?
Richtig, das ist, also vielleicht können Sie dazu was sagen. Frau Bartsch ist unsere Projektmanagerin und verantwortlich für den Hochschulbau im BBL.
Also die Bedarfe erstellen wir nicht. Bedarfe werden die müssen erstmal von der Universität erfasst werden und letztendlich kommen die Bedarfe dann anerkannt, genehmigt vom Bildungsministerium. Wie gesagt, unsere Position dabei immer, wir sind der Bauherr und wir lassen uns dann von den Architekten, von den freiberuflich tätigen Ingenieuren dann die Planung erbringen.
So viel erstmal zu den Grundlagen für den Bauherrn. Es klingt so, als hätte der selbst keine Alternativen, als die dort vorgegebene Anzahl Stellplätze zu bauen, weil die Uni und die Stadt es so vorgeben bzw. haben wollen. Diese meine Einsicht wurde aber sehr verwirrt, als ich die Bürgerinitiative Vossstraße kennenlernte. Das war Ende September, bei einem Treffen des Rostocker Frühlings, zu dem ich später auch nochmal komme. Also diese Bürgerinitiative Vossstraße besteht aus Bewohnern jener Straße, die gegenüber von den geplanten Parkplätzen verläuft. Dort ließ es sich bisher mit Blick auf die Kleingärten sehr ruhig wohnen. Diese Ruhe verwandelte sich aber in unglaubliche Aktivität, als man dort von den Bauplänen erfuhr. Diese Aktivitäten wollte ich natürlich unbedingt genauer kennenlernen, denn ich wollte ja schließlich herausfinden, wer alles an so einer Bauplanung beteiligt ist. Und eher selten gibt es ja so ein Musterbeispiel von Bürgerbeteiligung. Also traf ich mich dann mit zwei Herren von dieser Bürgerinitiative, Herrn Kling und Herrn Leopold, direkt am Baufeld, das inzwischen von den meisten Bäumen beräumt und ausgehoben wurde. Aber zur genaueren Beschreibung des heutigen Zustandes und die Aktivitäten der Bürgerinitiative hören wir jetzt mal Herrn Kling und Herrn Leopold selbst.
Wir sahen uns veranlasst, aufgrund von Planungsmängeln eine Bürgerinitiative 2010 zu gründen, um aktiv Einfluss zu nehmen auf offenkundig angezeigte Planungsfehler. Sehr schnell kristallisierte sich heraus, dass sich ein Interessenkonflikt öffnete. Wir möchten deutlich machen, dass hier 400 unmittelbar betroffene Anwohner in diesem Wohngebiet angesiedelt sind. Und wir zeigen an, dass auch hier die Interessen von 200.000 Rostockern betroffen sind. Warum? Weil hier ein Stück grüner Lunge unwiderruflich versiegelt wird. Das kam über die Planung zum Ausdruck. Auf Nachfrage von Bürgern im Jahre 2010 beim Betrieb für Bau und Liegenschaften wurde angezeigt, dass fertige Planungen für einen Parkplatzkomplex von ca. 750 Stellflächen vorhanden und ausgearbeitet waren. Die erste Phase des Bauabschnitts umfasste 112 Stellflächen, die mit 112 bereits realisiert waren. Wir gehen davon aus, dass wenn dem Vollausbau zugestimmt wird, weil das Einvernehmen mit der Gemeinde hergestellt wird, hier eine Lärmwüste in einer Konstellation von 569 genehmigten Stellflächen entstehen wird. Das auf einer Fläche von ca. 20.000 Quadratmeter. Also wir verweisen auf folgende Aktivitäten, Gespräche bzw. Ortstermine. Mehrere Termine Herrn Oberbürgermeister Medling. Termine, Abstimmung mit Herrn Senator Matthäus, Frau Ministerin Polzin, Herrn Minister Brotkorb, Universität, Herr Professor Scharek, Ämter der Hansestadt, Rostocker Fraktion der Bürgerschaft, einschließlich Ortsbesichtigung mit dem Bürgerbeauftragten Herrn Krone.
Nachdem ich mich ein bisschen mit der Position der Bürgerinitiative auseinandergesetzt hatte, wollte ich auch mal deren sozusagen Verhandlungspartner und deren Anteile an der Planung kennenlernen. Also neben dem BBL als Bauherren auch die Uni und die beteiligten Ämter der Stadt, also das Bauamt, das Amt für Stadtplanung und das Grünamt. An alle diese wandte ich mich Anfang November mit Interviewanfragen. Das Grünamt beantwortete alle Fragen gut 2 Wochen später schriftlich. Auf die Frage des Anteils vom Grünamt in der ganzen Planung kam die Antwort:
Als untere Naturschutzbehörde hat unser Amt somit lediglich die Baumschutzvorschrift durchzusetzen.
In ihren Wipfeln rauscht die Welt, ihre Wurzeln ruhen im Unendlichen. Nichts ist heiliger und nichts ist vorbildlicher als ein schöner, starker Baum.
Das ist ein Zitat von Hermann Hesse. Und der wurde wiederum zitiert in einem Dokument der Hansestadt Rostock mit dem Titel »Wie gehen wir mit unseren Bäumen um? Eine kurze Anleitung«. Das ist dort der Anfangsspruch. In der Baumschutzsatzung selbst ist dann unter anderem Folgendes festgeschrieben.
Paragraph 2. Geschützte Bäume. Geschützt sind alle Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 0,5 Metern. Bei Obstbäumen mindestens 0,8 Meter. Gemessen in 1,30 Meter Höhe über dem Erdboden.
Das heißt, diese Bäume brauchen dann eine Fellgenehmigung vom Grünamt. Die meisten Bäume in der Kleingartenanlage waren Obstbäume. Auf Drängen der Bürgerinitiative wurde nach Auflösung der Kleingärten ein Baumkataster angelegt. Das hat uns auch Herr Hoffmann vom BBL erläutert.
Wir haben ja, als die Kleingartenanlage dort aufgelöst worden ist, haben wir ein Baumkataster angelegt. Also haben jeden einzelnen Baum aus dieser gesamten Anlage vermessen. Jeden einzelnen, von ganz klein bis ganz dick, also alles, was da stand. Es ist eine sehr lange Liste dabei rausgekommen. Und wir haben dann in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde der Hansestadt Rostock haben wir also festgelegt, welche Bäume davon erhaltenswert sind oder nicht. Das haben wir also nicht alleine festgelegt, sondern das haben wir im Dialog festgelegt. Und davon abgeleitet ist dann festgelegt worden, welche Bäume stehen bleiben und welche nicht. Und es sind Bäume stehen geblieben in diesem Bereich, in dem jetzt die Parkplätze errichtet worden sind, beziehungsweise hier, wo wir noch nichts wegnehmen brauchen, weil wir die Parkplätze noch nicht errichtet haben, stehen die Bäume natürlich noch. Mhm. Die nehmen wir nicht vorsorglich weg.
Unser Grundsatz ist hier Parken unter Bäumen.
Ach so, im Oktober hatte ich auch nochmal beim BBL darum gebeten, mir die genauen Zahlen der gefällten und erhaltenen Bäume zu schicken. Ein Monat später kam auch die Antwort. Insgesamt bestanden dort 489, also fast 500 Gehölze. Davon waren 152 Bäume als geschützt eingestuft. Mindestens 46 Gehölze werden nach Abschluss der Baumaßnahmen erhalten. 106 Gehölze werden oder wurden neu gepflanzt. Bis jetzt wurden 239 Gehölze abgetragen. Dieses bis jetzt ist hier übrigens besonders wichtig und ein Erfolg, den die Bürgerinitiative für sich verbucht.
Am Ende des Jahres 2013 stellt sich uns die Frage, welche Ziele wurden denn erreicht? Wir können zusammenfassen, 2011 wurde auf Forderung der Vertreter der Bürgerinitiative ein Baumkataster erstellt. Zweitens, ein Grüngürtel wurde 2012 angepflanzt auf einer Fläche von 1800 Quadratmetern. Drittens, der dritte Bauabschnitt, der planungsseitig 167 Stellplätze vorsieht, wurde bis 2017 ausgesetzt. Das heißt, wenn es gelingt, über alternative Lösungen diesen Interessenskonflikt zu entspannen, wäre es möglich, eine Fläche von 7000 Quadratmeter als Grün, Bestandsgrün mit der Anpflanzung von Starkbäumen zu erhalten.
Das heißt nochmal konkret, 569 Stellplätze sind letztendlich genehmigt, aber die letzten 167 werden erst 2017 gebraucht, also diese dritte Ausbaustufe. Und nun kommt also die aktuell noch im Raum stehende Frage ins Spiel, nachdem die zweite Ausbaustufe jetzt ja schon im Bau ist. müssen die restlichen 167 Plätze jetzt noch gebaut werden oder nicht? Diese Frage wurde schon viel diskutiert. Die Bürgerinitiative hat durch ihr jahrelanges Nachfragen und Fordern an verschiedensten Stellen, vom Umweltsenator bis zum Finanzminister, auch ein gemeinsames Treffen aller Beteiligten erreicht. Am 25. April 2013. Aller Beteiligten heißt hier unter anderem Oberbürgermeister, Finanzministerium, Universitätsdirektor, die Leiter verschiedener Ämter und vom BBL und natürlich die Bürgerinitiative. Bei diesem Treffen sollte unter anderem die Verfahrensweise mit diesem dritten, noch ausstehenden Bauabschnitt geklärt werden. Das Protokoll von diesem Treffen habe ich, wie alle Beteiligten, Ende November auf Anfrage vom Pressesprecher der Stadt bekommen. Darin steht als Ergebniszusammenfassung von Herrn Bürgermeister Medling in Punkt 2 und 4: 2017 wird geprüft, ob weiterer Bedarf an Stellflächen besteht. Sollte dies der Fall sein, werden Alternativen geprüft und auch der Bau eines Parkhauses in den Prüfungsprozess mit einbezogen. Und 2013 wird es ein erstes Gespräch mit dem Vorhabenträger, dem Tief- und Hafenbauamt, Dr. Neukirchen und der RSAG geben. 2015 wird eine Qualifizierung dieses Gesprächs in einer zweiten Runde erfolgen. Diese Vorgehensweise bestätigte mir so ungefähr auch Herr Hoffmann vom BBL.
Also einen Teil der Parkplätze haben wir schon gebaut und wir werden nach, also wenn die fertiggestellt sind und die Gebäude hier laufen, dann werden wir eine Messung durchführen, ob die Anzahl der Parkplätze, die wir gebaut haben, ob die ausreichend sind.
Also wir werden auch Untersuchungen durchführen, wie werden die Stellplätze angenommen. Jetzt werden sie sehr gut angenommen, die schon gebaut sind. Und das wird man also weiter dann beobachten auch und Messungen vornehmen in der Richtung, um zu gucken, was ist dann wirklich von dem dann noch insgesamt zu machen.
Ich finde das total interessant, dass Sie sagen, dass Sie auch die Freiheit hätten zu sagen, wenn wir feststellen, die Parkplätze werden jetzt nicht genutzt oder weniger genutzt als gedacht, dass sowas halt auch nicht gebaut werden kann. Und auf der anderen Seite sagen Sie aber, die Stadt hat da feste Vorgaben und wir haben zugesichert, dass wir so und so viele Parkplätze auf jeden Fall bauen. Können Sie das nochmal kurz erklären, wie weit da Ihre Möglichkeiten sind, doch noch was zu variieren?
Nee, also das, da ist sicherlich ein Missverständnis aufgetreten, weil also die Freiheit haben wir tatsächlich nicht.
Aber man kann sich sicherlich über bestimmte Dinge verständigen. Aber im Moment gibt es Vorschriften, wie man das realisieren muss.
Okay, alles klar.
Ja, das dazu nochmal.
Okay. Aber Sie haben schon gesagt, Sie bauen jetzt erstmal ein paar und wenn Sie merken, die werden nicht alle gebraucht, bauen Sie keine weiteren.
Wir bauen jetzt erstmal für die Gebäude weiter.
Und die falsche Richtung geht. Also wir bauen schon alle Parkplätze. Aber
die hier eingezeichnet
wir bauen
sind.
Natürlich. Aber alle, also die Gesamtmenge der Parkplätze ist dann notwendig, wenn die Gesamtmenge der Gebäude errichtet ist. Also in dem Maße, in dem wir jetzt Gebäude errichten, das ist das, was Frau Bartsch gerade sagte, also Rechenzentrum ist fertig, dann werden entsprechend die Stellplätze auch errichtet. Mhm. Wenn Physik, Leben, Licht und Materie fertig sind, werden wieder Stellplätze errichtet. Und wenn der gesamte Campus fertig sind, dann wird diese Menge an Stellplätzen zur Verfügung stehen.
Auch beim Dezernat für Technik, Bau und Liegenschaften von der Uni bekam ich darüber Auskunft. Da habe ich nämlich 3 Wochen nach meiner Anfrage ein Interview bei Herrn Werner, dem Leiter des Dezernats, bekommen. Er war auch bei dem Treffen am 25.04. und fasst das so zusammen.
Der Konsens ist ganz einfach so, dass der ist ja schon länger im Raum. Es war vor dem Bürgermeistergespräch bereits oder vor dem Bürgergespräch bereits eine Abstimmung dazu. Das wurde jetzt nochmal manifestiert. Es gibt 3 Ausbaustufen der Stellplatzsituation dort am Südstadtcampus. Die erste ist realisiert, auch im Betrieb schon seit längerem. Die zweite wird derzeit realisiert bis 14 und haben dann uns so geeinigt, dass wir gucken, wie die Bedarfe sind dann vor Ort. Das heißt, die Stellplatzauslastung bei ersten und zweiten Bauabschnitt und werden uns dann entsprechend 2017 in die Augen schauen und werden sagen, wie machen wir weiter am Campus? Wie sieht die Stadt das? Wie weit kommt uns die Stadt entgegen bezüglich der Stellplatzsatzung?
Dieser Konsens ist aber strittig. Und die Frage bleibt, wie viele Parkplätze braucht die Uni wirklich? Hier nochmal eine Zusammenfassung der verschiedenen Meinungen.
Wir haben eine Stellplatzsatzung der Hansestadt Rostock, die ist für uns gesetzlich bindend, nicht für uns, für den Betrieb Bau und Liegenschaften in der Planung. Und da habe ich ganz klare Vorgaben und wir sind unterhalb dieser Vorgaben geblieben in der Ausführungsplanung. Und da hat die Universität schon mit der Bürgerinitiative und dem BBL zusammen versucht, ein erträgliches Maß und ein tragfähiges Maß zu finden.
Also 4000 Menschen müssen, das können nicht alle mit der Straßenbahn oder mit dem Fahrrad, die müssen auch die Möglichkeit haben, mit ihrem Auto dorthin zu kommen und dieses Auto auch irgendwo abzustellen. Das hängt von der Satzung der Hansestadt Rostock ab. Das legen wir nicht alleine fest.
Das wurde also mit der Hansestadt intensiv abgestimmt, um dann die Gesamtzahl festzulegen.
Zu kritisieren ist in aller Deutlichkeit, dass man sich von Seiten insbesondere der Stadt nicht veranlasst sah, über alternative Lösungen nachzudenken. Wir mahnen an, einen zugesagten Prüfauftrag des Oberbürgermeisters zum Bau eines Parkhauses, zugesagt im Februar 2012. Und im Endergebnis gibt es ja aus dem Hause Matthäus eine ermittelte Zahl, 70-80% der Rostocker Studierenden fahren mit dem Fahrrad. Wir dürfen ja mal klar machen, dass hier im Endergebnis ein Investitionsvolumen einer Größe von ca. 1,8 Millionen, sagen wir, in den Sand gesetzt wird, weil aus unserem Blickwinkel hier eine Größenordnung gebaut werden soll, die an der Realität vorbeigeht. Denn stellt sich nicht die Frage, für wen werden denn nun diese Parkplätze gebaut, deren Zahl sich für uns immer noch nicht erschließt.
Es ist relativ schwierig, dort an der Stelle Vorhersagen zu treffen, die dann tatsächlich dem Bedarf dann wirklich entsprechen. Wenn ich mir angucke, welche Entwicklung auch im Kfz-Markt passiert, wir wissen nicht, ob Carsharing das Modell der Zukunft wird. Das sind alles Faktoren, die natürlich bei der Stadtplanung dann relativ schwer zu berücksichtigen sind, weil wenn wir Stadtplanung betreiben, betreiben wir es in der Regel tatsächlich für Jahrzehnte. Und da gibt es dann kurzfristige Entwicklungen, die manchmal den angenommenen Szenarien Strich durch die Rechnung machen.
Hier haben wir vielleicht so einen klassischen Fall von Planungsproblemen allgemein. Sie sind für die Zukunft. Obwohl es für vieles Vorgaben und Richtlinien gibt, zum Beispiel die Stellplatzsatzung der Hansestadt Rostock und Lärmschutzgesetze, die die Maxima begrenzen, bleibt die Frage, ist das Maximum denn wirklich nötig? Das letzte Statement kam gerade von Herrn Kunze, dem Pressesprecher der Stadt Rostock. Bei ihm bekam ich als letztes Mitte Dezember auch noch einen Interviewtermin in Stellvertretung der anderen angefragten Ämter. Diese und die Stadt Rostock haben im Falle der zu bauenden Parkplätze übrigens nur die Aufgabe, die Pläne vom BBL fachlich zu prüfen und zuzustimmen, weil es ein Bauvorhaben vom Land ist. Mit dem Pressesprecher der Hansestadt Rostock, Herrn Kunze, habe ich aber hauptsächlich über eine andere Frage gesprochen, die Planungen vielleicht auch nicht einfacher machen. Wie kann die Öffentlichkeit sinnvoll beteiligt werden? Und warum? Einfach, weil es gesetzlich so vorgesehen ist? Jeder Plan wird nämlich irgendwann im Verfahren irgendwo öffentlich vorgestellt. Und dann hofft man seitens der Planer auf Akzeptanz der Pläne. Oder wird die Öffentlichkeit auch beteiligt, um weitere konstruktive Vorschläge für eine Verbesserung der Pläne zu bekommen? In meinem Beispiel beschreibt die Bürgerinitiative Vossstraße ihre Position so.
Man muss nicht immer in seinem Gegenüber den potenziellen Feind oder Ähnliches vermuten, ne, der da mit was weiß ich heruntergeklappten Visier und aufgepflanzten helle Bade hier.
Hatten Sie den Eindruck manchmal?
Manchmal durchaus. Natürlich hatte man den Eindruck, ne, selbstverständlich. Ne, bis man signalisiert hat, dass wir also oder dass die Bürgerinitiative nun wirklich keine Ansammlung von militanten Bürgern ist oder so etwas in der Art, sondern diese Interessenvertretung nicht nur Partikularinteressen vertritt oder Partikularinteressen zugetan ist, sondern dahinter auch ein Stück Allgemeingut geht für diese Stadt. Das ist schon ein qualitativer Sprung. Die Leute denken ja nicht nur ursächlich an sich, sondern denken ein Stück weit weiter. Und wenn in Rede kommt, dass beispielsweise Studenten vielleicht auch mal ein Wohlgefühl dafür entwickeln könnten, wenn sie aus dem Fenster schauen, dass sie nicht nur Blech vor der Tür haben, sondern auch etwas anderes und nicht Blech in Größenordnung, dann glaube ich, ist das ein honoriger Gedankengang von Leuten, die ein bisschen über ihren Tellerrand rausgeguckt haben. Und das tun die Bürger hier.
Also nehmen wir an, Öffentlichkeitsbeteiligung kann das Planungsergebnis sowohl für Einzelinteressen als auch im Sinne der Allgemeinheit verbessern, weil in die Planung neue, alternative Ideen einfließen, die von alleine dort nicht wären. Aber hier haben wir ein weiteres Problem. Wie und wann erfährt die Öffentlichkeit von den Plänen? Die Bürgerinitiative in diesem Beispiel fand die recht konkreten Pläne für die Parkplätze zufällig in der Zeitung. Mehr als 15 Jahre nachdem der sogenannte Masterplan, auf dem diese ganze Entwicklung des Campus Südstadt beruht, beschlossen wurde. Ist das der normale Weg? Herr Kunze vom Presseamt der Stadt Rostock erklärt die Problematik so.
Diese Bürgerinitiative im Gegensatz zu vielen anderen ähnlich gelagerten, nach meiner Beobachtung relativ früh am Start gewesen, hat relativ früh versucht, auf die Planung Einfluss zu nehmen und ihre Interessen in die Abwägung mit einzubeziehen.
Auch früh genug?
Ja, das ist so eine Henne-Ei-Problematik natürlich an der Stelle. Die Frage ist ja, welchen Anspruch hat man auch? Ist man nur dann zufrieden, wenn man 100% seiner Forderungen durchgesetzt hat? Das klassische Beispiel bei jeder Baumfällung ist, wir können die 20 Mal im jeweiligen Ortsbeirat diskutieren, wir können ankündigen, wir können dafür um Verständnis werben. Wenn dann die Motorsäge kommt, gibt es immer noch welche, die davon noch nichts gehört haben. Das ist also nach wie vor ein schwieriger Prozess und nicht erst seit Stuttgart 21 wissen wir überall in Deutschland, wie schwierig es ist, die Betroffenen möglichst frühzeitig zu sensibilisieren für Planungen, die sie letztlich betreffen. Dass der Vorwurf, ich habe ja vorher nichts mitgekriegt und ich werde erst in dem Moment konfrontiert, wo es eigentlich schon zu spät ist, dass der nach wie vor im Raum steht, weil es eben doch relativ schwierig ist, Bürgerbeteiligung, institutionalisierte Bürgerbeteiligung auch so zu leben, dass sie den Betroffenen tatsächlich das Gefühl gibt, dass sie ernst genommen sind.
Institutionalisierte Bürgerbeteiligung klingt an sich schon kompliziert. Aber der Pressesprecher hat auch positive Beispiele aus Rostock, wo Bürgerbeteiligung angeblich gut geklappt hat.
Es ist das gute Recht, Mitsprache zu machen. Es ist auch das gute Recht, und das ist eben der große Gegensatz im Vergleich zu den Diktatursystemen, die wir vorher hatten, dass jede Verwaltungsentscheidung auch gerichtlich überprüft werden kann. Natürlich ist das relativ schwierig für Bürger, die dann erstmal im Zweifel sich zusammenfinden müssen und Geld in die Hand nehmen müssen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch 2, 3 Beispiele in Rostock, wo ich glaube, dass relativ gut funktioniert hat, wenn man sich die Planung für das Vorfeld des Kröpeliner Tores anguckt. Also es gibt auch gute Beispiele, wo man sagt, Engagement hat sich an der Stelle gelohnt. Und das, was wir immer wieder erfahren, auch bei größeren Planungsprozessen, ist, dass die Leute relativ überrascht sind, wie ernst ihre Anregungen dann tatsächlich genommen werden. Wir haben also gute Erfahrungen gemacht bei den Großprojekten Planung Warnemünder Mittelmole, Planungsansatz Stadthafen, aber jetzt auch in den 2 Bürgerforen, die wir bisher schon hatten, zur Wiederbebauung des neuen Marktes. Es gibt aber immer auch an der Stelle Enttäuschte, die dann übrig bleiben, weil natürlich ihre Meinung dann von der Mehrheit der anderen nicht getragen wurde. Auch so eine frühzeitige Bürgerbeteiligung kann letztlich aber die Entscheidung, die in den zuständigen Gremien getroffen wird, und in der Kommunalpolitik ist das in der Regel die Gemeindevertretung, also bei uns die Bürgerschaft, dann nicht entsetzen. Weil die Bürgerschaft natürlich ein gesamtstädtisches Interesse im Auge hat. Das heißt, die Bürgerschaft muss abwägen, sind die Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner, in dem Fall der Vossstraße, möglicherweise, wenn wir Baugenehmigungsbehörde wären, in diesem Fall sind wir es nicht, sind die so schwerwiegend, dass sie ein gesamtstädtisches Interesse bevorzugen, und möglicherweise gibt es auch keine andere Alternative zur Entwicklung des Südstadtcampus, oder würden wir damit die Universität, wenn wir das verhindern und dem Anliegen vollumfänglich Recht geben, so schwerwiegend, dass wir dadurch eben die Entwicklung der Uni beschränken müssen. Und insofern ist es immer die Suche nach Kompromissen, nach kleinen Schritten, nach dem Entgegenkommen. Und das gelingt eben nicht immer für alle befriedigend zu 100%.
Okay, hier habe ich dann noch einen weiteren Beteiligten an den Bauplanungen der Stadt gefunden, an den ich vorher gar nicht gedacht hatte. Die Bürgerschaft als Kompromissfinderin in Stellvertretung der Öffentlichkeit. Peinlich eigentlich, dass ich die vergessen habe. Also vereinbarte ich noch kurzfristig ein Interview mit einer Abgeordneten aus der Bürgerschaft. Ich wusste, dass die Fraktion der Linken sogar gerade erst einen Antrag auf Aussetzen der Fellgenehmigung bei den besagten Parkplätzen gestellt hatte. Also rief ich die Fraktionsvorsitzende der Linken der Rostocker Bürgerschaft an, Frau Eva-Maria Kröger. Sie sagte mir gleich mal, dass ich nicht die Einzige bin, die die Bürgerschaft vergisst, wenn es um Bauplanungen geht.
Also für uns als Bürgerschaft ist es so, ich kann nicht behaupten, mit Bürgerbriefen oder E-Mails von Bürgerinnen und Bürgern überflutet zu werden. Das ist eigentlich eher selten so, dass die Öffentlichkeit sich mal an uns wendet, wenn man ein Problem hat oder eine Meinung äußern will, weil die meisten Menschen die Bürgerschaft als entscheidendes Gremium gar nicht wahrnehmen. Und dass die Bürgerschaft auch noch da ist und eigentlich recht viele Einflussmöglichkeiten hat, das ist den meisten gar nicht bewusst. Und deswegen versuche ich immer darum zu betteln, wenn ihr Interessen habt, wenn euch etwas stört, wenn ihr einen Wunsch habt, dann wendet euch an die Medien, dann wendet euch auch an uns und dann kann man gemeinsam mehr erreichen, als man glaubt. Die Anwohnerinnen und Anwohner der Vossstraße hatten sich ja zu einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen, die über mehrere Jahre hinweg also sehr intensiv gearbeitet hat. Und so richtig kam sie nicht weiter mit ihrem Anliegen, zumindest war das ihr Gefühl. Und im Rahmen des Bundestagswahlkampfes haben sie sich dann nochmal explizit an Steffen Bockhahn gewandt. Und ich war dann mit dabei. Und das war dann quasi nochmal so ein letzter Hilfeschrei, nochmal ein Versuch, den Bau dieser Stellplatzanlage zu verhindern.
Interessant dann ja, dass die ganze Bürgerschaft da doch zugestimmt hat bei dem Antrag.
Ja, ich glaube, dadurch, dass dieser Bauprozess und vor allem die Planung dieses Südstadtcampus ja über mehrere Jahre hinweg gelaufen ist. Man hat natürlich monatlich Entwicklungen, die hat die Bürgerschaft auch nicht immer im Blick, weil das eigentlich verwaltungsinterne Vorgänge sind. Und das erfährt die Bürgerschaft natürlich auch nicht immer, was da jetzt gerade passiert und welchen Stand wir haben. Und ich glaube, die Bürgerschaft hat deshalb den Dringlichkeitsantrag zugestimmt, weil sie gesagt haben, okay, wenn jetzt die Baumaßnahme wirklich beginnt, wir also soweit sind, hier 126 Bäume zu fällen, um Parkplätze zu schaffen, dann wäre es vielleicht sinnvoll, an dieser Stelle doch nochmal aufs Land zuzugehen und zu fragen, ob es nicht sinnvoller ist, ein Parkhaus zu bauen. Aber dazu hat das Land ja sehr klar Stellung bezogen und gesagt, dass man das nicht möchte, weil der Bau eines Parkhauses 3 bis dann sogar auch 5-mal so viel kosten würde wie der Bau eines Parkplatzes und das war dann nicht gewollt.
Da Frau Kröger nun als Bürgerschaftsmitglied genau wissen muss, wie es sich anfühlt, solche manchmal sicher schwierigen Kompromisse bei Bauplanungen zu finden, habe ich mir das auch von ihr erklären lassen.
Dann muss man dazu sagen, dass bei der Vielfalt, die man als Bürgerschaftsmitglied zu bearbeiten hat, und das ist ja auch nur ein Ehrenamt, das hat man dann nicht mehr auf dem Zettel, weil so viele andere Themen permanent auflaufen. Das funktioniert nicht, aber dafür gab es ja eine Bürgerinitiative, die permanent auch an den politischen Raum rangetreten ist und sich eingesetzt hat und sie haben ja gewisse Erfolge in Sachen Parkplatz auch erreichen können.
Ja, das ist auch interessant. Ich habe auch schon mit Herrn Kunze gesprochen, dem Pressesprecher vom Rathaus, auch über die Frage, was passiert, wenn verschiedene Meinungen da sind zu einem bestimmten Projekt. Meint er immer, ja, es ist natürlich gut, wenn sich Bürger beteiligen und so, aber letztendlich ist es immer Demokratie und letztendlich entscheidet die Bürgerschaft und wenn da eine Mehrheit ist, dann ist das eben so und die Bürgerschaft ist halt sozusagen wichtiger als einzelne Bürgermeinungen.
Ja, das ist die Krux an repräsentativer Demokratie. Na, also das hat natürlich auch viel damit zu tun, wie ich mich als Bürgerschaftsmitglied selbst verstehe. Mein Selbstverständnis lautet so, dass ich sage, ich sitze dann nicht um meine eigenen Interessen oder das, was mir gefällt, umzusetzen, sondern ich bin letztlich Dienstleister und Transporteurin und das, was die Rostockerinnen und Rostocker möchten, muss ich versuchen umzusetzen. Natürlich muss ich mich dabei auch an jede Menge Gesetze und Regeln halten und es ist meine Aufgabe, die alle zu lesen. Und dann der Bürgerin oder dem Bürger auch zu sagen, du, das geht an der Stelle nicht, weil wir haben die und die Gesetze, die kann ich dann vielleicht auch in der Kommune gar nicht beeinflussen. Und dann ist es meine Aufgabe, auch mal Kompromisse zu finden, ne, oder Vorschläge zu machen. Aber am Ende des Tages habe ich als Bürgerschaftsmitglied die Aufgabe, die Einzelinteressen mit einem möglichen Gemeininteresse immer abzuwägen. Und zu sagen, okay, also, dass die Anwohnerinnen und Anwohner in der Vossstraße sich dann gestört fühlen durch einen großen Parkplatz, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Deshalb waren wir mit der Initiative auch so im Gespräch und haben auch entsprechende Anträge gestellt. Aber wenn die Mehrheit des demokratischen Raums und auch der Landesregierung letztlich sagt, wir brauchen so einen großen Parkplatz, wir haben ja auch Stellplatzverordnungen, die das vorgeben, dann ist das eine Mehrheitsentscheidung, gegen die ich dann natürlich als einzelnes Bürgerschaftsmitglied auch nichts mehr machen kann.
Die Aktivität der Bürgerinitiative schätzt sie folgendermaßen ein.
Was ich bei diesem ganzen Parkplatzprozess wirklich schön finde, ist, also diese Bürgerinitiative, man kann schon fast sagen, die haben echt alle genervt. Die haben die Leute im Bauamt in den Wahnsinn getrieben, genauso in den Landesministerien. Also jeder, der mit diesem Prozess Campus, Uni, Parkplatz beschäftigt war, kannte den Namen der Bürgerinitiative und der Akteure. Also die haben wirklich ganze Arbeit geleistet, das muss man so sagen.
Aber ist das eine gute Strategie?
Das ist eine sehr gute Strategie, weil manchmal sind Verwaltung und auch Politik ein bisschen taub auf den Ohren. Und manchmal reicht es nicht, nur eine E-Mail zu schreiben oder einmal sich einen Gesprächstermin zu holen und zu sagen, wir möchten das nicht. Manchmal muss man penetrant sein.
Danke für den Tipp. Aber das ist sicher nicht jedermanns Sache. Ich muss selber zugeben, dass ich Mitte November echt schon aufgeben wollte, diese Sendung zu produzieren, weil ich den Eindruck hatte, die angefragten Ämter fühlen sich äußerst genervt von mir. Und das war mir als zu äußerster Freundlichkeit erzogenem Kind äußerst unangenehm. Zum Schluss nun lenkt Frau Kröger aber auch die Verantwortung von den Schultern der Volksvertreterin und der Verwaltung noch auf einen anderen wichtigen Beteiligten, den ich auch bis jetzt außen vor gelassen habe.
Die Bitte an alle Studierenden, die da in Zukunft hinfahren, bitte nicht mit Auto.
Und damit wären wir zurück bei den Alternativen, beziehungsweise bei dem tatsächlichen oder vermuteten Lebensstil der Rostockerinnen und der Studierenden, in deren eigenen Interesse ja letztendlich alles hier gebaut wird. Hierzu gestatte ich mir mal einen kleinen Exkurs in Sachen Ansprüche ans Lebensumfeld. Im Beispiel hier geht es zwar um die Verkehrsmittelwahl, aber auch einen anderen Aspekt, den ich von Herrn Kunze von der Stadt Rostock erfuhr, möchte ich jetzt hier mal mitgenannt haben.
Wir sind überall in der Hansestadt Rostock dabei zu expandieren. Die Stadt wächst, nachdem zwischendurch die Einwohnerzahl im Zuge der Wende deutlich abgesunken war, seit knapp 10 Jahren wieder auf langsamem Niveau, Stück für Stück, aber immerhin. Und das Leben in der Stadt hat sich in den letzten 20 Jahren ganz erheblich verändert. Wenn man sich nur mal den Durchschnitt der Wohnfläche pro Kopf in Rostock anguckt, das waren zu DDR-Zeiten 17, 18 Quadratmeter pro Nase, das ist heute das Doppelte. Daran sieht man, wie sehr sich die Lebensbedingungen, die Lebensverhältnisse, aber auch die Ansprüche geändert haben.
Das ist echt so. Habe ich auf der Internetseite der Stadt in der Wohnungsstatistik nachgeprüft. Vor allem die Anzahl der Einfamilienhäuser ist seit 1995 auffällig von 4.000 auf über 10.000 Häuser gestiegen. Und damit wären wir auch wieder beim Verkehr. Einfamilienhäuser sind weit draußen, haben meistens Parkplätze und deren Eigentümer eigene Fahrzeuge und die müssen täglich in die Innenstadt, zur Arbeit und brauchen auch hier wieder Parkplätze. Ist vielleicht eine etwas pauschale Aussage, aber zum Beispiel der Leiter vom Baudezernat, Herr Werner, antwortete auf meine Frage, ob es denn realistisch wäre, dass jeder vierte Studierende mit dem Auto kommt, wie es in der Stellplatzsatzung von Rostock scheinbar zugrunde gelegt wird, ganz klar.
Es ist sehr realistisch, aus dem einfachen Grunde, wir haben in den letzten Jahren eine rapide Kostensteigerung in der Miete in Rostock erfahren. Und wenn Sie mal morgens reingucken in die öffentlichen Nahverkehr und auch in den Fahrzeugverkehr der Studenten, die kommen aus den Vororten, wir haben Lichtenhagen, Großkeil hat zunehmend an Bedeutung gewonnen, und Studenten aus der Region kommen mit Fahrzeugen. Das heißt, zu sagen, es wird weniger in Zukunft. Wir müssen einfach sehen, wie das Einzugsgebiet sich der Universität verhält und wie sich auch die Mietsituation innerhalb von Rostock verhält. Denn die Stellplatzsatzung denkt im Vorfeld jetzt diese Anzahl voraus.
Da habe ich mal eben noch eine kleine Umfrage unter Studierenden vor der Bibliothek und der Mensa gemacht. Mit welchem Verkehrsmittel kommt ihr zur Uni?
Mit den Füßen.
Meist auch mit den Füßen, ja.
Straßenbahn.
Mit der Straßenbahn.
Und ich komme mit dem Fahrrad zur Uni.
Mit dem Fahrrad.
Mit der S-Bahn und dem Fahrrad.
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 Fahrrad. Fahrrad.
Haben die Studierenden etwa einen anderen Bedarf, als die Uni es einplant? Beziehungsweise die Frage ist, wurden die Studierenden bei der Planung der Freiflächen und der Parkplätze vom Campus Südstadt eigentlich mit einbezogen?
Wir bauen ja nicht, bevor wir nicht festgestellt haben, dass Bedarfe da sind. Und das Verfahren, wie diese Bedarfe festzustellen sind, das wird in verantwortungsvolle Hände gelegt. Nicht immer ist die Stadt mit im Boot, da ist der BBL mit im Boot, da wird aber auch die Universität mit im Boot sein. dann zu prüfen, dass dieses Verfahren ordentlich läuft. Und da werden auch die Bürger selbstverständlich immer mit bei sein.
Ich habe jetzt von vielen Studierenden mittlerweile mitbekommen, dass sie sich gerne beteiligen würden. Wie wären da irgendwelche Möglichkeiten für Studierende?
Was haben wir besser als Vertreter als den Rektor? Und der vertritt auch die Studierendenschaft, denke ich mal, verantwortungsvoll.
Also Sie meinen, Studierende brauchen sich nicht weiter zu melden, das läuft alles
in der Na, warum nicht weiter melden? Studierende sind aktiv, die kommunizieren mit ihrem Rektor, die kommunizieren innerhalb der Universität und Aufgabe der Verwaltung und des Kanzlers und des Rektorats ist es, dieses auch zu transportieren.
Ja.
Und insofern, das eigentliche Bauverfahren ist der Student, sag ich mal, aus dem Genehmigungsverfahren, da ist eine ganz breite Beteiligung des Mitbestimmungsverfahrens, das ist klar geregelt in der Bauplanung. Auf den Studenten, wenn er denn hier Anwohner ist, kann er sich auch gerne in der Bürgerschaft und dergleichen beteiligen. Also um das nochmal festzulegen, wir legen diesen Bedarfsträger, das ist richtig.
Ja.
Wir formulieren unsere Bedarfe gegenüber dem Land, gegenüber dem Bildungsministerium, dort wird es bestätigt. Und dann legen wir es in die verantwortungsvollen Hände des Betriebbau- und Liegenschaften des Landes, wie es entwickelt wird, umgesetzt wird, unsere Bedarfe.
Okay.
In enger Abstimmung.
Also angenommen, Studenten würden jetzt meinen, okay, wir wollen auch keine dritte Ausbaustufe haben, müssen sich ans BWL wenden.
Die Frage ist doch, da sehe man es mir nach, das ist jetzt nicht, da möchte ich keinem zu nahe treten, Studenten haben einen recht temporären Aufenthalt in Rostock. Natürlich ist es entscheidend, Studenten prägen unsere Stadt und Studenten bringen diese Stadt auch nach vorn und lassen hier auch vieles am Leben entstehen. Es gilt aber hier, dass wirklich langfristige Konzepte gefunden werden, die Studierendenschaft auch noch in 10 Jahren befriedigt.
Also habe ich die Studierenden auch gefragt, seid ihr der Meinung, dass es an der Uni für 4 Studierende einen Parkplatz geben sollte?
Für Autos oder für Fahrräder?
Für Autos.
Ach, für Autos. Nein, Studenten, die haben kein Geld, die haben keine Autos.
Nein, weil ich denke, in Rostock kann man auch alles mit dem öffentlichen Gut erreichen oder halt auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad.
Dazu müsste man ja wissen, wie viele Studenten ein Auto haben, oder?
Das kommt doch auf das Stadtviertel an. Wenn es in Lichtenhagen ist, dann würde ich da einen Parkplatz hinbauen, weil da werden die Leute wahrscheinlich mit dem Auto hinfahren müssen, anstatt mit dem Fahrrad.
Nein, weil in Rostock alles mit dem Fahrrad erreichbar ist und das einfach nur unsinnig ist, hier mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren, mit dem Auto.
Ich kann es nicht einschätzen, also ich weiß halt echt nicht, wie das hier mit Parkplätzen aussieht, aber weiß ich nicht, bisher hat es, glaube ich, immer überall gepasst.
Für Auto jetzt, nein, weil Auto Quatsch ist in Rostock, ist viel zu klein. Und Umweltverschmutzung, hallo.
Ja, das lohnt sich gar nicht mit dem Getriebe, weil das dann nicht benutzt wird, ne? Das ist schlecht wegen der Abnutzung.
Ja.
Ja.
Ja, ich habe zu sagen, dass man in Rostock kein Auto braucht. So. Also ein Student, der wohnt in der Regel in Rostock und kann sein, wenn er nicht in der Innenstadt wohnt, kann er das mit dem S-Bahn mitnehmen oder in der Straßenbahn. Und mit dem Fahrrad ist man überall in 10 bis 15 Minuten. Also so ein Auto ist echt Verschwendung.
Und was wäre Ihnen lieber, Parkplätze oder Bäume?
Ja, an und für sich ein Kirschbaum.
Also ich finde, für die Parkplätze sollten Sie lieber Grünflächen anlegen.
Die Umfrage war zwar zufällig, aber unter nur 15 Menschen vor der Mensa ist es nicht ganz repräsentativ. Doch die Frage, wie viele Parkplätze brauchen wir, bleibt immer noch kontrovers. Also jetzt zu den Alternativen. Selbst Herr Werner vom Baudezernat hat ja schon eine genannt, den öffentlichen Nahverkehr. Auch Herr Kunze von der Pressestelle der Stadt Rostock stellt insbesondere die spezielle Zielgruppe der Studierenden anders dar.
Ich bin also im Tweeviertel, eine Parallelstraße von der Forststraße, aufgewachsen. Wenn ich da heute durchgehe, sind beide Straßenseiten voll zugeparkt. Das gab es zu DDR Zeit nicht, weil es gar nicht so viele Autos gab. Und das war eines der ersten Probleme, Parkplätze zu finden. Dieses Problem schwappte innerhalb von 2-3 Jahren hier in den Osten rüber, weil natürlich jeder, der vorher sich kein Auto kaufen konnte, dann doch versucht hat, relativ schnell sich einen fahrbaren Untersatz zu suchen. Nun war ja auch unsere Sozialisierung damals noch anders. Mit 20 gehörte das dazu, ein Auto zu haben. Die heutige Jugend ist klüger. Da haben die wenigsten mit 20 ein Auto. Das ist denen wichtig, mobil zu sein, aber sie finden andere Wege, entweder durch Carsharing, durch Fahrrad, durch Moped, durch meinfernbus.de oder ähnliche Sachen, kann man auch sehr günstig mobil sein und muss nicht sein eigenes Auto dafür haben. Da haben wir damals anders gedacht.
Auch die Bürgerinitiative ist überzeugt, dass die jetzigen Pläne für den Parkplatz völlig überdimensioniert sind und regt ebenfalls alternative Verkehrskonzepte an und sagt klipp und klar ihre Position zur Zukunft der beplanten Fläche.
Und was verstehen wir unter Alternativen? Wenn Rostock liebenswert werden soll, dann geht es doch nicht ohne Grün. Wir registrieren, dass keinerlei Baumaßnahmen vorgesehen sind, die Ladestationen für Elektromobilität vorsehen, das heißt für Fahrräder wie auch für Kfz. Wir mahnen ein Carsharing und die Frage, warum nicht den öffentlichen Nahverkehr mit entsprechenden Anbindungen, entsprechend der Bedarfssituation der Universität hier zu erweitern.
Und deshalb ist ja auch die Notwendigkeit gegeben, dass sich alle, von denen Herr Klinke auch gesprochen hat, die beim Oberbürgermeister in dieser Runde am 25.04. am Tisch saßen, darüber verständigen, dass es hier wirklich Alternativen gibt und geben kann. Das ist ja das Thema dabei. Bei gutem Willen könnte ein gescheiter Kompromiss in einer gescheiten Verhandlung immer möglich sein. Das ist überhaupt gar keine Frage. Man muss es nur wollen. Das ist der Anspruch, den die Initiative hat. Nicht die Initiative, den die Menschen haben. So einfach ist es.
Die Frage ist nun, wie das erreicht werden kann. Die Stadt sagt ja, in 4 Jahren prüfen wir, wie die jetzigen Parkplätze angenommen werden. Und wenn die nicht ausreichen, werden Alternativen geprüft. In 2 Jahren soll noch einmal mit allen Beteiligten und der RSRG gesprochen werden. Was aber, wenn dabei wieder nichts herauskommt? Bisher war die RSRG eher dagegen, eine neue Buslinie einzurichten, die Albert-Einstein-Straße direkt anbindet. Das hat Frau Kröger von der Fraktion der Linken erklärt.
Wir hatten mal die Idee geäußert, wir wollten das jetzt auch die nächsten Monate noch mal ein bisschen anstoßen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht durch die Stimmung des Kommunalwahlkampfes dann auch noch mal ein bisschen Druck aufbauen können. Und zwar war gibt es ja schon länger die Idee einer Campuslinie. Das heißt, dass man eine Busverbindung hat, die zwischen dem Campus der Universität täglich verkehrt, um dort eine direkte Anbindung zu haben für die Studierenden und natürlich auch, um damit die Parkplatzsituation ein bisschen zu entschärfen. Da ist es zurzeit leider so, dass die RSAG von der Idee nicht überzeugt ist. Es gab da wohl vor ein paar Jahren schon mal eine wirtschaftliche Prüfung, inwieweit das sinnvoll wäre. Und dabei ist wohl herausgekommen, dass es nicht wirtschaftlich ist.
Und wie ist es sonst bei Stadtplanungssachen, die tatsächlich von der Stadt selbst kommen? Gibt es da schwierige oder eher einfache Diskussionen in der Bürgerschaft, wie die Stadt sich eigentlich entwickeln soll? Also auch wenn man über so einen Parkplatz spricht, das hat ja auch was zu tun mit, wie will man, dass der Verkehr sich entwickelt? Will man eher den Nahverkehr ausbauen oder eben diesen Individualverkehr fördern? Und hängt ja irgendwie da so mit zusammen, auch wenn es immer nur einzelne Bauprojekte sind, über die man vielleicht gerade beschließt.
Ja, also das ist auch ein Problem in der Hansestadt Rostock, dass wir, oder besser gesagt die Verwaltung, die Stadtplanung, oft nur Insellösungen behandelt. Das heißt, wir reden hier über die Mittelmole, über den Igerpark, über die Entwicklung des Stadthafens, über einen Theaterneubau. Aber alle Inseln werden einzeln betrachtet und zu allen Inseln führen wir einzelne Diskussionen. Aber wirklich eine Idee zu haben, einen Masterplan zu haben, wo wollen wir eigentlich hin mit der Stadt, wo wollen wir in 30, 40, 50 Jahren sein, wie entwickeln sich unsere Stadtteile und wie fügen sich diese einzelnen Inseln zusammen, diese Idee gibt es nicht. Dazu ist man natürlich permanent in Gesprächen und versucht da die Verwaltung auch ein Stück weit auf diesen Weg zu bringen, aber das ist ein Prozess. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich die Bauvorhaben der Hansestadt Rostock immer unter breiter Beteiligung beschlossen werden. Das heißt, nicht nur die Bürgerschaft und ihre Ausschüsse sind beteiligt, sondern die Ortsbeiräte sind dabei. Wir haben neuerdings, da sind wir auch sehr glücklich drüber, auch öffentliche Foren dann oder Umfragen, versuchen da natürlich auch mit den Medien zusammenzuarbeiten, dass die Ostsee-Zeitung dann mal Veranstaltungen macht oder Online-Umfragen ermöglicht. Es werden Informationsveranstaltungen angeboten, die dann natürlich von den Bürgerinnen und Bürgern auch wahrgenommen werden müssen. Also auch da ist natürlich, hat Bürgerbeteiligung auch seine Grenzen, weil ich kann nicht jeden persönlich anrufen und ihn fragen, was er davon hält, ne, zumal wir das ja auch ehrenamtlich machen, sondern man muss ausreichend Informationsmöglichkeiten anbieten und auch darüber informieren, wo man Informationen herbekommt. Das ist auch oft eine Hürde, die erst überwunden werden muss. Aber eigentlich ist es mittlerweile so, dass die Beteiligung der Öffentlichkeit fest institutionalisiert ist bei Bauvorhaben. Das ist definitiv so. Auch wenn die Bürgerschaft ihrerseits manchmal die Schwierigkeiten hat, dass die Planungen der Verwaltung für uns oft nicht ganz nachvollziehbar sind im Sinne der Transparenz. Also dass wir auch oft einfach nicht wissen, was die Verwaltung da eigentlich macht.
Eine etwas andere Herangehensweise an die Bürgerbeteiligung bei der Stadtplanung hat noch eine andere Gruppe, die ich bei meinen Nachforschungen über das Parkplatzvorhaben kennengelernt habe. Der Rostocker Frühling. Mit zwei Vertretern dieser Gruppe, Thorsten Hoberg und Thomas Pietsch, habe ich mich vor ein paar Tagen auch noch getroffen und mir deren Ideen und Aktivitäten erklären lassen.
Der Rostocker Frühling ist ein Zusammenschluss von Bürgern hier in Rostock, der vor ungefähr 2 Jahren gegründet wurde und sich vor allen Dingen mit Themen wie Demokratie und Umweltschutz beschäftigt. Wir sind kein Verein, wir sind keine Partei, wir haben keinen Vorstand, keine Mitgliedsbeiträge. Bei uns ist jeder gleich willkommen und jeder hat auch das gleiche Recht mitzumachen. Ja, und ich hoffe, dass das so weitergeht und sich noch verstärkt. Und jeder, der in irgendeiner Form gerne mal mehr über uns erfahren möchte oder zu uns stoßen möchte, ist herzlich willkommen und kann Informationen bekommen im Internet unter www.rostocker-frühling.de. Frühling natürlich mit UE. Die Arbeitsweise vom Rostocker Frühling ist die, dass wir viel miteinander diskutieren, uns monatlich mindestens einmal treffen und wenn konkret was ansteht, dann hat meistens einer eine Idee und sucht sich Mitstreiter, also beispielsweise eine kleine Demonstration gegen Baumfällungen zu organisieren, dann Pressemitteilungen schreiben, die eigentlich auch ganz gut aufgenommen werden von der örtlichen Presse. Ja, und natürlich auch die Gremienarbeit, dass wir die Bürgerschaftsausschüsse, die Ortsbeiräte besuchen, wenn es um aktuelle Themen, die Umweltschutz betreffen, geht und darüber dann auch berichten. Ja, dass wir auch Gespräche mit der Stadtverwaltung führen, die nicht immer die gleichen Interessen verfolgt wie wir, aber man muss ja sich möglichst verständigen, man muss wissen, wie die anderen Leute denken und wie sie das begründen. Ja, wir sind sicherlich für manche Mitarbeiter der Stadtverwaltung in gewisser Hinsicht ein Dorn im Auge. Die Stadtverwaltung schafft es ja durchaus, etliche Entscheidungen ja mit wenig Widerstand durchzusetzen, obwohl nicht alle Leute damit einverstanden sind. Und die meisten Bürger wissen gar nicht so sehr, um ihre Möglichkeiten Einfluss zu nehmen. Ich glaube, wenn wir hier in Rostock eine Umfrage machen, wer überhaupt weiß, ob es Ortsbeiräte gibt, da wäre wahrscheinlich das Ergebnis, dass die meisten sich noch nie damit beschäftigt haben. Initiativen wie der Rostocker Frühling, die können dann durchaus über Öffentlichkeitsarbeit, Presseartikel und so dazu führen, dass Verwaltungsentscheidungen nochmal neu diskutiert und in Frage gestellt und im einen oder anderen Fall auch modifiziert werden müssen.
Und wie sollte nach Meinung vom Rostocker Frühling Stadtplanung funktionieren?
Wir sind zum Beispiel dafür, dass man ja bei Abwägungen der Natur, der Stadtnatur, insbesondere den Bäumen, ein höheres Gewicht beimisst.
Das Problem ist hier wie überall im Grunde genommen, dass wenn Sachen geplant werden, Bürgerinnen und Bürger relativ spät davon erfahren. Also auch die Bürgerschaft entscheidet höchst selten über Planungsverfahren, sondern meistens sind das Sachen, die verwaltungsintern schon ziemlich weit gediehen sind, bevor jemals ein Mensch was davon hört oder sieht. Das ist genau der Ansatz, wo wir angreifen wollen. Also für uns wäre es wichtig, wenn Sachen möglichst in einem sehr, sehr frühzeitigen Stadium, wo es noch um die Frage geht, wollen wir überhaupt was planen, was wollen wir überhaupt da haben, bereits Bürgerinnen und Bürger einbezogen sind. Das ist auch ein Teil unseres Wirkens da, für uns erstmal Verfahren, Beteiligungsmöglichkeiten auszudenken, die es so noch gar nicht so richtig gibt. Wir würden uns noch wesentlich mehr wünschen, dass Sachen in der Öffentlichkeit besprochen werden, die noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Ich glaube, es geht erstmal darum, Bedarfe, Bedürfnisse wirklich festzustellen.
Ich wünsche mir natürlich im Idealfall sowas wie eine Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Bürgern und Bürgerinitiativen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für manche Verwaltungsmitarbeiter schwierig ist, mit Laien sich auseinanderzusetzen. Und wir haben auch das Problem, dass manche Bürger in der Art, ihre Wünsche vorzutragen, vielleicht nicht so ganz pflegeleicht sind. Da müssen alle Seiten dran arbeiten. Und ich kann mir umgekehrt auch vorstellen, dass die Äußerungen der Bürger auch eine Hilfe bei der Verwaltungsentscheidung darstellen können, wenn ich als Verwaltungsangestellter und Beamter für die Bürger, für die Stadt planen will, dann muss ich ja eigentlich auch wissen, was die Stadt will. Auch wenn dann die Planung vielleicht komplizierter wird, kann sie im Endeffekt meines Erachtens besser werden, wenn die Bürger auf Augenhöhe mit beteiligt sein können bei der Planung.
Ich denke, Planer wünschen sich auch ein Feedback über die Sachen, die sie entwickelt haben. Und wenn das schon dasteht, ist es ein bisschen zu spät dafür. Also ich glaube, die sind durchaus dankbar, wenn sie schon eine Ahnung haben, wie das aufgenommen wird, was sie gerade am Entwerfen sind.
Nun zum Schluss noch ein paar Infos für alle, die an der Stadtplanung beteiligt sein wollen, aber weder die Protokolle der Sitzungen der Bauausschüsse noch der Ortsbeiräte oder der Bürgerschaft studieren wollen. Das ginge zwar bei Bedarf auch online beim Bürgerinformationsdienst, ist aber echt viel. Also ich habe gefunden, dass es für folgende drei Grünflächen in Rostock gerade Pläne für Bebauungen gibt. Den Rosengarten, das Werfdreieck und für sämtliche Kleingartenanlagen östlich der Erich-Schlesinger-Straße, also mitsamt dem interkulturellen Garten und der HWBR. Diese Pläne sind aber noch nicht beschlossen. Das heißt, Raum für Beteiligung sollte da genug sein. Und über all diese Pläne lässt sich sicher gut diskutieren. Ist Nachverdichtung in der Stadt besser als Expansion nach außen? Brauchen wir diese Expansion wirklich? Oder lassen sich die gleichen Ziele vielleicht auch mit einer Anpassung der Ansprüche ohne neue Bebauung erreichen? Und was ist uns im Zweifel wichtiger? Unsere Ansprüche an große Wohnungen, nagelneue Hörsäle und Labore, nahegelegene Parkplätze und konsumentenfreundliche Gewerbeflächen? Oder wollen wir oder unsere Kinder vielleicht lieber ausreichend wilde Grünflächen und Gärten so nah an der Haustür wie möglich?
Die Menschen brauchen Erholungsräume in der Nähe ihrer Wohnhäuser und nicht irgendwo draußen 20 Kilometer vor den Toren der Stadt. Und es gibt auch Untersuchungen, dass vielleicht die Naturflächen in der Stadt zu den wertvollsten überhaupt gehören. Der Artenreichtum in den Städten, es gab Untersuchungen dazu aus Berlin, ist viel größer als der Artenreichtum in der intensiv genutzten Agrarlandschaft. Deshalb finde ich, man sollte auch in den Städten nicht nur gut gepflegte Parkanlagen erhalten, sondern auch ein bisschen Stadtwildnis zulassen, um die Biodiversität hier zu erhöhen.
Mal noch was aus der Rostocker Statistik zu diesem Punkt. Rund 30% der Fläche von Rostock sind Wohn- und Verkehrsfläche. Gut 8% sind Erholungsfläche, also auch Parks und Kleingärten. Noch. Die Antwort der Bürgerinitiative Vossstraße auf die Frage, wozu wollen Sie diese Grünflächen eigentlich erhalten?
Ist es so abwegig, Verbindungen herzustellen zwischen einer Fläche, die 20.000 Quadratmeter, die voll versiegelt wird, zu dem Klimawandel der Welt? Sicherlich ein Mosaiksteinchen. Aber sind es nicht verantwortungslose Politiker, die im Endergebnis diese Veränderungen der Welt mittragen?
Persönlich haben wir auch in der Bürgerinitiative natürlich auch über den Anteil, inwieweit sich die Universität elementar in diese Dinge einbringt, die Studentenschaft. Ich bin persönlich überrascht und ein Stück weit auch sehr enttäuscht darüber, dass sich die Fachschaften der Universität und wie das hier eigentlich geht vor Ort, ja, denn das ist nachher deren Lebensumfeld, Arbeits- und Lebensumfeld, dass sie sich nicht ganz anders einbringen. Auch die soll nicht zur Militanz aufgerufen werden. Aber das konstruktive Gespräch kann denen auch nicht abhanden gekommen sein oder das Interesse daran. Ja? Dass sie selber ihr Arbeits- und Lebensumfeld mitplanen und das nicht irgendwie andere Leute tun lassen und dann vielleicht nachher dann Dinge vorfinden, wo sie sagen, nee, besser nicht. Das kann es doch nicht sein. Das genügt doch auch dem Anspruch nicht. Mein Gott, das ist der Anspruch, modernster Campus des 21. Jahrhunderts in Europa zu werden. Ja, das stützen wir doch alles. Ja, aber ihr Lieben, dann tut doch was dafür.
Ich würde mir wünschen, dass die tatsächlich Betroffenen, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Uni, die Studentinnen und Studenten, interessierte Anwohnerinnen vor allen Dingen, die sich auch durch den Lärm dort meinen, gestört zu fühlen, einfach mal zusammen hinsetzen und Gedanken machen, was anstelle dessen genau hier entstehen kann. Dazu zählt wahrscheinlich auch, sich intensiv Gedanken zu machen, wie zusätzlicher Verkehr, der immer durch neue Verkehrsanlagen natürlich auch angezogen wird, eben zu verhindern, eben nicht dahin zu bringen, sondern stattdessen zu überlegen, eine Buslinie zu verlegen, was immer noch eine Rolle spielen könnte. Wir sind gespannt auf das, was Leuten dazu einfällt.
Und der Wunsch vom Rostocker Frühling und einiger Studenten, was mit dieser Grünfläche passieren soll?
Was ich mir so richtig wünschen würde, ist, dass der Parkplatz so schlecht angenommen wird, dass wir uns ernsthaft Gedanken über einen Rückbau, über eine andere Nutzung der nun schon okkupierten Flächen wieder machen können. Und da fällt uns einiges ein.
Also ich finde, für die Parkplätze sollten Sie lieber Grünflächen anlegen.
Mein Name ist Juliane Bethke und ich bedanke mich bei allen Beteiligten.